Fragt, was ihr gerne hören möchtet. Und über Chula Kepa, den Chulok Mangbo, Chulok Dangtaba, Mambo, Tipa, Samba, Gomba, Tatupa, Jungs, den Kasang, die Taba Min Java, Taba Rimba Min Java, Shizong, die den da wo Mangpo user de Taba Min Java, Chulok Min Java. Jelang kanga de kengere dene jelang rangla sena Ningpo ta den da Ningpo tadukwa karede
rang Ningpo
de jelang rangi samba rangi nyamnyangla rangi nyamnyangla Ningpo dan taduk de Taba Min Java den Luksa Min Java Kanga Kemba Latene, den Rangi Yamnul, la Kare de Dön Sapshu de.
Kerangi
Yamnul, den Mi Mangpola, Luxor Mangpo Yongre, Taba Mangpo Yongre, den Jerang Rangi Kare Samgre.
Naran samnata tava tumta na tsuba yurete tene kunzo te tava te kunzo te nava te juma malan tava yichi me ya kiti tere tenda je tava te semje nelo semje nelo tene kele linde ba tani linde to ton ton ya kiti tere sa
Und wie gesagt, es gibt halt sehr viele Ansichten, sehr viele Sichtweisen und und Traditionen. Und er selber meint, dass das Beste ist, die auf der relativen Ebene die Dinge als wie eine magische Illusion oder einen Traum sehen zu können. Und absolut, wie die Dinge wirklich sind, ist so zu sehen, dass sie jenseits, dass die wirkliche Bedeutung und Wirklichkeit, dass sie jenseits von Behauptungen, philosophischen Behauptungen und Begriffen und Sichtweisen liegt. Und wenn man die Grundnatur des Bewusstseins, der Bewusstheit verstanden hat, dann erkannt hat, dann erscheinen die relative Welt erscheint ganz von alleine auf natürliche Weise wie eine Täuschung, wie eine Illusion. Und dass es so verschiedene, vielfältige Sichtweisen und Traditionen gibt, das geht darauf zurück, dass Buddha die Dinge, wie sie wirklich sind, eben vom Groben zum immer Feineren in verschiedenen Stufen dargestellt hat. Und all diese verschiedenen Ansichten und Meinungen, die sind alle ein Mittel dazu, die letztendliche Bedeutung verstehen zu können. Wenn man die so wie für die Natur des Geistes, die Grundnatur des Bewusstseins oder auch den Dhammata, nämlich so wie es ist, des Bewusstseins verstanden und erkannt hat, dann heißt das, dass alle Zweifel und alle Gedanken eben abgeschnitten sind. Aus diesem Grunde ist es das Wichtigste von allem, ein Mittel zu finden, Mittel zu finden und Meditationen zu finden, um diese Grundnatur des Bewusstseins verstehen zu können.
Okay. Nee.
Kann nur ein Buddhist erleuchtet werden? Also was war mit Buddha, der war ja auch kein Buddhist. Also ist das beschränkt auf Buddhisten, dass sie die wahre Erleuchtung haben, oder kann das auch andere?
Dankbar, Sonji Madok, Sang Je Sang Ja Duke Reda Me Pana Sanje Dang Nangpa Sanji Pamale Sanji Dang Korang Rang Nangpa Sanji Paluksa Nangpa Mare Ma De Kapsa Nangpa Yore Yomare Korang Dang Pore Ma Dene 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 Yang Nangpa Sanji Pamale Tok De Shendak Sanchop top Sigmarve. Sigure Sigmarve.
Tene Namba Sanje Beminda Tanita Nayandra Mata Nayandra. Tekpa Chimpo the Dorji Tepe Lantene Tene Sanje Goris.
Sanje to Google.
Sanje Pala.
Ob man irgendetwas mit dem Wort Buddhist oder nicht belegt, ne, ob man das jetzt als jemand als sich als Buddhist bezeichnet oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn er sich auf den Weg des Mahayana begibt oder sich auf die Methoden des Vajrayana stützt, dann wird er erleuchtet. Ne?
Mm.
Oder anders gesagt, wenn jemand die Grundnatur des Bewusstseins versteht und entdeckt, dann ist er erleuchtet, ob man das nun Buddhist nennt oder nicht Buddhist nennt, das spielt keine Rolle. Also in kurz zusammengefasst, um erleuchtet zu sein, um diesen Zustand von Buddhaschaft zu erreichen, ist es nötig, dass man die Natur des Bewusstseins versteht und entdeckt. Und deshalb ist es wiederum nötig, dass man sich auf die Mittel stützt, die eine solche Erkenntnis hervorbringen. Und dass es eben nicht nur ein Gedanke bleibt oder eine Vorstellung, sondern dass es wirklich diese Erkenntnis bis zum letzten Ende voll in sich entwickelt. Deshalb ist es sehr schwierig zu sagen, jetzt aufgrund dieser Religion oder dieser Methode wird man erleuchtet und aufgrund dieser Religion oder Methode wird man nicht erleuchtet. Das kann man schlecht sagen, aber man kann sagen, wenn es Mittel sind, mit denen man die Natur des Geistes verstehen kann, dann wird man dadurch erleuchtet, und wenn es Mittel sind, durch die man sie nicht versteht, dann wird man dadurch nicht erleuchtet. Deshalb sollte man, sagt Rinpoche, egal was es für eine Religion oder ein Weg ist, der einem angeboten wird oder dem man zu folgen sich anschickt, sollte man zunächst mit dem eigenen Scharfsinn prüfen, ob die Methoden, die dort verwandt werden, Methoden sind, die die Natur des Geistes erkennen lassen, und zweitens, ob sie diese Erkenntnis bis zum letzten Ende, also bis zu ihrer vollen Verwirklichung eben betreiben und heranreifen lassen. Und? Ngundo de la Jana Ngundo.
Ore.
De Pendo Kare.
Ngundo de Tene Sente Ne Lok Toga Tap. Tap Chodi Chubare.
Dieses Ngundo ist das beste Mittel für die Natur des Geistes zu verstehen. Mittel, um die Natur des Geistes zu verstehen. Und warum? Weil zum Beispiel, wenn man darauf meditiert, dass man diese kostbare menschliche Existenz hat im Augenblick, und dass die Dinge alle vergänglich sind, die weltlichen Dinge, dann ist es, wird er durch das Anhaften an diesem Leben abnehmen. Und wenn man dann weiter über die Wirkung und Ursache, also über Karma, meditiert und über die Möglichkeiten, die vielfältigen Nachteile des Kreislaufs der Wiedergeburten, welche schlechten Möglichkeiten des ungünstigen Wiedergeburten es gibt, dann wird man aufgrund dessen, kommt man dazu, eben das Anhaften an dem Kreislauf der Wiedergeburten überhaupt, also an Samsara überhaupt aufzugeben, nicht nur an diesem Leben. Wenn man also sowohl zu diesem Leben das Anhaften hat vermindern können und als auch generell überhaupt so dazu Wiedergeburt anzunehmen und zu dem Kreislauf der Wiedergeburten das Anhaften hat bremsen können, dann wird das zu einem guten Mittel, die Grundnatur des Bewusstseins verstehen zu können. Aus dem Grund sind so diese vier Dinge, die den Geist zum Dhamma wenden, die den Geist, das Bewusstsein umkehren, wie sie wirklich heißen, wörtlich heißen, sind eben außerordentlich wichtig. Wenn man dann weiter die Zuflucht genommen hat, also den Schutz von den drei Kostbarkeiten Buddha, Dhamma und Sangha aufgesucht hat, dann bedeutet das, dass man den Weg betreten hat. Aus dem Grund ist es, wenn man mit dem Wunsch, eben vollkommene Erleuchtung zu erlangen, diesen Schutz, diese Zuflucht aufgesucht hat, wird das, ist das eben die Entfaltung des Bodhicitta, des Erleuchtungsgeistes. Und wenn man diese Zuflucht und diesen Bodhicitta, diesen Erleuchtungsgedanken in sich verankert hat, dann wird das zu einem sehr nahen Mittel, ja, sagen wir, einem Mittel, was sehr, einen sehr nah heranführt an die, an das Erkennen des, der Natur des Bewusstseins. Und wenn man die weitere Praxis des Vajrasattva-Meditation sich ansieht, dann ist das, was einem hindert, diesen Weg zu gehen, also die Hindernisse, die einem zwischendurch Schwierigkeiten bereiten können, einen aufhalten können, dann das ist, sind die früheren schlechten Dinge, die man getan hat, die schlechten Gewohnheiten und die Verschleierung, die man im Geist mit sich trägt. Und um diese zu beseitigen, um diese früheren Verschleierungen und schlechten Dinge zu beseitigen, ist die Meditation auf Vajrasattva eben eines der besten Mittel. Zum Beispiel so, wenn man nachts hier jetzt irgendwann mitten in der Nacht hier in diesen Raum kommt und es ist kein Licht da, dann kann man also die verschiedenen Gottheiten oder so nicht klar sehen, ne? Und wenn man das Licht anmacht, dann kann man sie klar sehen. Und so ist es im Vergleich, dass wenn man die also mit verschleiert ist und viele schlechte Gewohnheiten noch in sich drin hat, dann ist man nicht in der Lage, klar die Natur des Bewusstseins zu sehen. Und wenn diese Schleier beseitigt sind, dann ist die Sicht ungetrübt. Und weiter wird gesagt, wenn man die Natur des Bewusstseins verstehen will, dann braucht es dazu günstige Bedingungen. Und das heißt, dass man ohne die günstigen Bedingungen, die nämlich also angesammelte positive Energie, angesammelte geistiger, spiritueller Verdienst darstellen, kann man die Natur des Geistes nicht recht erkennen. Es ist sehr schwierig. Da gibt es ein Beispiel dafür, das Gambopa selbst gegeben hatte. Heißt es, wenn man ein Feuer macht und hat sehr viel trockenes Holz, einen großen Haufen trockenem Holz, dann gibt es ein großes Feuer. Wenn man dagegen nur wenig Holz hat, was nicht recht trocken ist, dann kann man auch schlecht ein Feuer zum Brennen bringen. Und in der gleichen Weise ist es so, dass für das Feuer der Weisheit oder der Intelligenz, ne, des eigenen Scharfsinns, was die Natur des Bewusstseins entdecken kann, wenn da kein Holz von Verdienst und guter Energie da ist, dann kann das auch nicht recht auflodern. Und deshalb ist es wichtig, um viel Verdienst anzusammeln, ist die Methode, ist das Opfern von Mandalas die beste Weise, mit der man sehr viel, sehr schnell Verdienst ansammeln kann. Und im Besonderen ist es im Vajrayana nötig, um die Natur des Bewusstseins zu verstehen, dass man, dass der Segen des Lehrers, des Guru in einen eintreten kann. Wenn dieser Segen in einen nicht eintreten kann, die Inspiration des Lehrers in einen nicht eintreten kann, dann ist man nicht in der Lage, die Natur des Geistes zu verstehen. Und deshalb ist dieses Guru-Yoga, also die vierte Meditation des Guru-Yoga, eben sehr wichtig, weil es einem ermöglicht, dass die Inspiration des Gurus in einen eintreten kann. Und ganz allgemein, wenn man gute Erfahrungen mit diesen Vorbereitungen, was eben Gendro heißt, ja, Vorbereitung, das was vorausgeht, wenn man diese Vorbereitungen in gute Erfahrungen umgesetzt hat, dann hat man es auch später sehr leicht und in gute Erfahrungen mit anderen Methoden des Vajrayana zu machen. Deshalb ist es für Dharma-Zentren sehr gut, wenn sie eben zusammen Mantra machen und Mantra rezitieren und ausüben. Ganz im Besonderen ist auch die Praktik von Chenrezig eben sehr wichtig und gut. In Tibet ist es so, da gibt es hunderte, viele hunderte von verschiedenen Yidams, also Meditationsgottheiten, aber Chenrezig ist die Meditationsfigur, die eben allen gemeinsam ist, ne? Alle tun unterschiedslos Om Mani Padme Hums sagen. Deshalb ist es wichtig, nötig, dass man eben das Nöntro und diese Vorbereitung und die Praktik von Chenrezig eben als eine in Erfahrung umsetzt, ohne Zweifel, ne? Ohne Zögern, ohne inneres Zögern und Zweifeln in eine gute Erfahrung bringt. Und? Sonst noch?
Namka tumba ni gomba na namka gomba la so somba namka mixa meba yendo hira du paro zimba ya mixa meba so yerwa namka na so segre ma to namka meke tong de ya so namka mare namka le tenga o meba ta da u meba re mune se de namka mixa meba re de yendo tumba ni de sembe ne lo yang de ni hira bi mixa meba re wa do li tenda o so yerwa tumba ni gomba na namka gomba la so namka mix me pa te yendo tumba ni ya mix me pa hira de par de se ba mi pa me pa ta da par to me pa me pa ne ko
oh ja aber du sagst das man sagt also die auf die Leerheit ist zu meditieren wie auf den leeren Raum, ne? So steht's, also würdest du den Sutras gesagt, ne? Dann wird als nächstes gesagt, eben das ist der Raum selber ist etwas, was man nicht ansehen kann. Ne? Der Raum ist gerade etwas, das Nicht-Sichtbare. Was wir normalerweise mit den Augen sehen, das ist nicht Raum. Ne? Raum ist eben das Nicht-Sichtbare. Ne? Wenn also gesagt wird, auf die Leerheit ist zu meditieren, wie auf den leeren Raum, dann ist es, auf die Leerheit selber ist das Nicht-Sichtbare. Ne? Wie der Raum, so wie der Raum nicht sichtbar ist, nicht greifbar, fassbar ist, so ist auch die Leerheit die Vollendung der Prajnaparamita, ne? Der Weisheit, der Parameter der Weisheit ist auch nicht sichtbar, nicht fassbar. Wenn wir, Raum ist nicht wie blauer Himmel, ne, sondern uns genau überlegt, ist Raum eben nicht fassbar, eben gerade das nicht fassbare. Und also letztendlich kommt man da, also da führt das dahin, dass man in also ohne Ausrichtung des Geistes ruht. Ne? Aber am Anfang ist es so, dass man zunächst eben mit durch Nachdenken, durch Scharfsinn die Dinge prüft und sie im Einzelnen zerlegt im Geist und sieht, dass sie eben keinen Gehalt haben, ne? Dass sie keine feste Substanz haben und wenn man weitergeht, dass da nichts übrig bleibt, ne? Und dass man also letztendlich nichts findet, ne? Und dann in diesen, nach, am Ende dieser Suche, in diesem Nichts finden, nichts, was auch immer zu finden, darin ruht man dann. Das ist der Anfang. Das, wenn man also in diesem nichts, was auch immer gefunden zu haben, ne, in diesem Endprozess des Nachdenkens ruht, dann ist das nicht die letztendliche Meditation, ne, das ist so der Anfang. Aber es ist ein gutes Mittel, um das Anhaften an der, das Glauben an die Realität der Dinge, an die Solidität der Dinge abzubauen.
Tene tanjor tardese na tene yor tongba ni de yotin gomzong ge hirate yerme ba tu ba ta ba na ni ba ya ba tene gom na ja ka kap so yer ba nam do me ba nam do la so ba nam do ba tu ba tam je che ba na de ne go
in der weiter fortgeschrittenen Stufe der Prasangika, die also frei ist von Konzepten, ne, da von Extremen, da ist es dann nötig, dass man auf dem Meditationsobjekt, was eben diese Leerheit darstellt, das Subjekt, was die Weisheit, der Scharfsinn ist, die Intelligenz, die diese Leerheit wahrnimmt, eben darauf untrennbar voneinander verbunden ruhen lässt und frei von irgendwelchen Gedanken und gedanklichen Komplizierungen, wie dass die Dinge sind oder nicht sind und irgendetwas, sondern einfach in sich friedlich ruhen lässt. Ne?
Tetar ne to pa yena nyambar yate nyambya to dura dina le nyambar yato na ji tok to tene la wa kap so na wa to so tap je tene joma ta wa mona ngo chi pa ta wa yu.
Wenn es einem gelingt, den Geist eben so in dieser Simplizität, ohne gedankliche Verkomplizierung und Konzepte, Begriffe ruhen zu lassen, dann wird einem nach dieser Meditation, nach diesem ausgeglichenen Ruhen in Meditation, werden einem die Dinge als die relativen Dinge wie ein Traum und wie eine Illusion erscheinen.
Den du, den ne oma randong gomla nyam ya tang jitop soso yin zu yore.
Oya.
Nyamja kapso jitop di nama shaga mara. Jitop di kapso nyambara ya turu.
In diesen beiden Meditationen oder diesen beiden Sichtweisen und Meditationen, die beide zusammengefasst die der Haltung der aus sich selbst, der von in sich selbst Leerheit entsprechen, ne? Wie wir es gestern dargestellt hatten, ne? Dass die Dinge in sich selbst leer sind. Rangtong heißt das, ne? Tibetisch, ne? In diesen beiden ist es ein Unterschied zwischen der Meditation, dem eigentlichen ausgeglichenen Ruhen und dem, was danach folgt, ne? Dem normalen Alltag, ne? Es ist so, dass während man ausgeglichen ruht, die Erscheinungen die Alltagserscheinungen eben nicht auftauchen und im alltäglichen Leben ist man nicht im ausgeglichenen Ruhen. Ne? Also die beiden sind voneinander getrennt. In dem weiteren Ansatz, das heißt Shentong, also von anderem leer, von anderem frei zu sein, da ist es so, dass man den Geist in der Klarheit und Leerheit untrennbar ruhen lässt, in der Grundnatur des Bewusstseins, die Klarheit und Leerheit untrennbar ist, ruhen lässt. Und dann ist es so, dass man auch im Alltagsleben, was nach dem ausgeglichenen Ruhen oder dazwischen sich abspielt, den Geist in dieser Klarheit und Leerheit ruhen lassen kann. Dass es eben bloß darauf ankommt, diese Grundnatur, dass sie so ist, zu erkennen, sie identifizieren zu können. Und wenn man den Geist in sich selbst ruhen lassen kann, dann wird in den Alltagserscheinungen, wird man auch das so wahrnehmen können. So ist das.
Ja, ich habe immer noch Bescheid gesagt, dass in Vajrayana gibt es die Möglichkeit, im Augenblick höchster Erregung, zum Beispiel bei Hass und Furcht, Erleuchtung zu erlangen. Jetzt wollte ich fragen, wie ist das möglich und wie soll man sich das vorstellen? Und ist das auch möglich mit allen anderen Leidenschaften?
Den da wo jina de jen bit jumsin kare den. Jen mong shendak de la yang ja tukere bes.
Den da wo te sem je ne lo ke ton to go bre. Sem je ne lo sa de chen bi ton to na hedan chen bu chi na hedan ga ngo wo te gom to bre. Hedan ga ngo wo gom to na hedan te ne Kedang rangdur dan dogre tene sanjiji kompa tu bujun dogre. Tapsu dogre. Kedang te kedang ngo kompa kompa te sanji tupe tapsu
dogre. Um das so machen zu können, ist es erforderlich, dass man die Natur des Bewusstseins erkannt hat, ne? Und dann wird also auch dann, wenn ein starker Hass entsteht, dann wird dieser Hass wird man auf seine Essenz gucken können und dann wird er sich selbst befreien, ne? Also wird sich selber auflösen in sich selber und wird zu einem Mittel geradezu, eben um diese Grundnatur des Geistes zu erkennen, ne?
Wenn man Chiran Malam durch Chiran Tabuji Chibakas und Malam Mochina, Chiran Bekalim.
fragt dich zum Beispiel, wenn du im Traum unheimlich stark so ein Hass aufkommt, ne, Ärger aufkommt, und du erkennst, dass es ein Traum ist, was meinst du, was dann mit dem Ärger passiert? Was meinst du? Du sagst so, also, weil du es nicht beantwortet hast, sagt er, es ist, als wenn, wenn man im Traum das erkennt, dass es ein Traum ist, dann sieht man ja, dass das Objekt des Ärgers oder des Zornes oder Hasses oder was immer ist, das eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Ne? Und dann wird sich ganz von alleine, wird dieser Ärger auflösen, ne? Er löst sich auf, weil das Objekt eigentlich nicht vorhanden ist. Und in gleicher Weise ist es so, dass wenn man die Natur des Bewusstseins verstanden hat, dann wird, was immer auch eben an diesem Ärger oder Hass da ist, das wird sich verwandeln, wird sich von selber auflösen. Oh ja. Sowas kommt aber nicht von ungefähr oder ganz von so mit einem Mal, dass man darauf meditieren kann. Wenn man das betreiben will, wenn man also diesen Ärger, wenn er auftaucht, sich selber auflösen lassen will, dann setzt es voraus, dass man für lange Zeit eben immer wieder, wenn Ärger da ist, in dem Augenblick, wo der Ärger stark ist und da ist, dass man mit Scharfsinn sich genau diesen Ärger anguckt und immer wieder betrachtet, ne, und analysiert, ne, dann entwickelt sich das allmählich, die Fähigkeit dazu. Wie macht man sowas? Das ist also, wenn jetzt Ärger auftaucht und Hass da ist, dass man sich immer wieder anguckt und sieht, da ist jetzt dieser Gedanke, dass Ärger da ist, ne? Da taucht dieser Gedanke von Ärger auf, ne? Dass ich ärgerlich bin, und dann guckt man hin, wo kommt der Gedanke her von Ärger, wo bleibt er, wo ist er jetzt gerade, wo geht er hin, wohin verschwindet er, ne? Und wenn man dann sieht, dass er weder irgendwo man sagen kann, dass er woher gekommen ist, noch wo irgendwo genau ist und auch nicht irgendwo hin verschwunden ist, ne? Wenn man das immer wieder sieht, ne, dann sieht man, dass da keine Essenz in diesem Ärger, und dann dass sich das von selber auflöst. Wenn man das wieder und wieder so mal ausüben kann, dann kann es passieren, dass irgendwann einmal man zum Zeitpunkt von Ärger eben die Essenz von Ärger erkennen kann. Ganz allgemein ist es so, wenn man die Essenz, die Grundnatur dann von Ärger nicht erkannt hat, dann ist Ärger etwas, was einen bindet, was einen fesselt, an den Kreislauf, an Samsara fesselt, und ist ein störendes Gefühl, ein störendes Gefühl, und wenn man aber die Essenz erkannt hat, dann ist im Vajrayana wird gesagt, dann ist die Essenz von Ärger eben Klarheit, ne? Klarheit und Leerheit. Und Weisheit, ne? Und wenn man in gleicher Weise in die anderen starken Gefühlsregelungen nicht nur den Ärger, sondern alle anderen starken Gefühlsregungen auch so analysieren kann und betrachten kann, ne? Dann ist es sehr gut.
tōngjāng rāwa tōna, jīji tāwāre. Kēdānta nāndō lāsō pō ngō tūrāda tōna, oma tā jīji tāwāre. Kēdānta nāndō lāsō pō ngō tē sātōng yēmī tōna, tēne jītōng tāwāre.
Wenn man die Essenz von Ärger versteht, so dass diese Gedanken von Ärger nicht wirklich vorhanden sind, dass sie eigentlich leer sind, dann ist das die Sicht der Mitte, ne? So die erste Sicht der Mitte, ne? Und der Svatantrika. Und wenn man sieht, dass diese Essenz eigentlich frei ist von irgendwie von Konzepten, von Begriffen, jenseits von Extremen liegt, von Sein und Nichtsein, einfach schlicht eine Schlichtheit ist in sich. Dann ist es diese Prasangika-Sichtweise. Und wenn man sieht, dass die Essenz von Ärger Klarheit und Leerheit, ursprüngliche Weisheit ist, dann ist es die Sicht von Shentong. Ne? Wie? Hm.
Die Energie auch eine Rolle, die dann ziemlich stark
von Vajrayana. Wo du sagst, dass die im Vajrayana sind das eben, gibt es ja spezielle Methoden, ne? Die also gerade wenn jetzt also starke Gefühlsregungen da sind, ne, das ist wie eine vergleichbar einer starken Dunkelheit, wenn es sehr dunkel ist, ne, dann gewinnt das Licht, was man darin entfacht, eben eine viel größere Bedeutung, ne, als wenn es ohnehin schon ziemlich hell ist, dann hat dasselbe Licht weniger Wirkung, ne, es fällt weniger auf, ne, und deshalb sind im Vajrayana eben halt spezielle Methoden, gerade zum Zeitpunkt großer Dunkelheit, ne, großer Verdunkelung eben Licht machen zu können. Abgesehen davon sind im Vajrayana nicht nur Methoden auf die Essenz von Gedanken, von störenden Gefühlen zu sehen, sondern auch Methoden der Meditation über Gottheiten und Mandalas und so weiter. Sehr vielfältige Methoden.
Wie das ist mit persönlicher Nähe, hat es wieder gesagt, dass es sehr hilfreich ist, persönliche Nähe zu haben, also direkten Kontakt aufzunehmen, zu sein. Wie das nun passiert, ist ja sehr schwer, weil die Lamas reisen so viel rum sind. Also, ob das dann eine gewisse Reife in euch erlangt hat, ob das dann kommt oder ob man ihn direkt suchen soll oder was dazu sagen kann.
Denn da wo ich na, denn da die Kanta Jungle, Lama Tetsik Tale Kapo Re Kurang Tana Lama Tetsu Mangpo Pazo Pepkere Then Tujun to Degimare Then 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 Rangi Lama De Kandras Nyegere Then Then Dun Yago Gidu Jangmina De Rangi Ju Dang Jamyong De Tetsu Minna Then Rangi Lama de Rangshinji Tokere, the young men are doing their cogitus.
Kirta Lama la Yeva Yere, Deji Kai Lamas. Deji Kai Lamas, you de Sanji de Song de Tene Deji Kai Lamas, Sanji de Song.
Sanji Song Rang.
Sanji de Song, but you are what they deji Kai Lamas.
Oh, yeah. Oh ja. Und ich sagte, es gibt ganz allgemein gesehen gibt es vier Arten von Lama, von Guru, ne? Und die eine Art ist, die heißt Deshekai Lama, das ist der Tathagata ist der die Rede Buddhas, ne? Die Rede Buddhas selber ist als Guru, ne? Also ist der Lehrer, der den die Rede Buddha selber darstellt. Rose tibetische Yogini, die in der Lage war, also sehr viel und sehr schnell die gesamten Werke Buddhas, insbesondere eben die Prajnaparamita, zu lesen. Und indem sie das sehr viel gemacht hat, hat sie diese Prajnaparamita verstanden. In der Weise kann man sagen, dass die Worte Buddhas, ne, die eben in Form dieser Texte gelesen hat, für sie als zum Lama geworden sind, zu einem Guru, der ihr die Bedeutung gezeigt hat.
Tene gave a pakia, you balan jamming window sombaina. Tene calatene young. Tombany to that embatosi.
Also, in der Weise ist es, wenn man in früheren Lebzeiten schon sich um einen rechten Pfad bemüht hat und Erfahrungen gesammelt hat, dann ist da eine Gewohnheit da, eine gewohnheitsmäßige Tendenz, die Bedeutung zu erkennen. Und dann kann einem also das bloße Lesen eines Textes dazu werden, zu einem Lehrer dazu werden, die Bedeutung verstehen zu können. Und die zweite Art von Lama ist das Individuum, das ein Guru, eine Linie, eine Tradition darstellt. Das ist darunter ist zu verstehen, dass eben von Buddha angefangen, ne, von demjenigen, der das zuerst gelehrt hat, wie die Dinge sind, eben eine ununterbrochene Kette ist von Lehrern. Und wenn man sich also auf einen dieser Lehrer, der in dieser ununterbrochenen Kette stützt, dann spricht man von einem Individuum als einem Lehrer in einer Tradition, einer Überlieferungslinie. Und es wird gesagt eben, dass auf so einen Guru, der in einer Übertragungslinie steht, abgesehen davon, dass man von ihm die Ermächtigung, die Einweihung erbittet und die Unterweisung, die Instruktionen erbittet, abgesehen davon braucht man nicht ständig in seiner Nähe, seiner körperlichen Nähe sein, wofür es viele Beispiele in den Lebensgeschichten großer Yogis gibt, ne? Also Milarepa selber oder Mapa, wenn man das als Beispiel nimmt, dann haben sie eben diese sich um ihn diese Instruktionen, um diese Einweihung bemüht und haben dann eben für sich alleine meditiert und Milarepa ist dann, ohne dass er jetzt direkt in die physische Nähe seines Guru gehen musste, dann auch sein Guru Mapa eben im Himmel erschienen, so als Vision erschienen. Und gleicherweise hat zum Beispiel Gambopa eben, ist er zu Milarepa gegangen und hat die Belehrung, die Instruktionen erfragt und ist dann wieder zurück in seine Gegend, nach Dakpo, und hat später Milarepa nie wieder gesehen. Aus diesem Grund ist es eben, was diese Art von Lama, den individuellen Lama, die Person Lama als jemand, der in einer Übertragungslinie steht, ist es nicht nötig, dass man ständig in seiner Nähe sich aufhält, außer dass man eben die entscheidenden Instruktionen sich holt. Zudem, Korang Tempelkapsel sind der Tanja. Und dabei ist es wichtig, dass zu der Zeit, wo man mit ihm nahe zusammen ist, wo man also da direkt in seiner Nähe ist, dass man zu der Zeit eben die Dinge genauso lernt, genau seinen Anweisungen folgt, ne? Genau so tut, wie er das sagt. Das gehört dazu, das ist sehr wichtig. Und dann gibt es eine dritte Art von Lama, das heißt die Erscheinungen. Die Erscheinungen, die sind symbolische Lama. Der symbolische Guru. Das ist zum Beispiel für uns alle diese Blumen, ist eine solche Erscheinung eines symbolischen Guru. Wenn wir hingucken, wenn wir darüber nachdenken, sehen wir, dass sie am Anfang entstanden ist aus der Verbindung vielfältiger Ursachen und Bedingungen, dass sie überhaupt sich hat entwickeln können und dass sie jetzt eben aufgeblüht da so ist und dass sie in Zukunft eben wieder vergehen wird, diese Bedingungen auseinanderfallen. Und wenn man darüber genauer nachdenkt, dann wird eben diese Blume selber wird zu einem symbolischen Guru, also als Erscheinung.
Situation, die einem so zukommen.
So kann man also die unterschiedlichsten Dinge aufgrund dieser Blume lernen, bloß bei Betrachtung dieser Blume. Man kann also am Anfang verstehen, dass so wie diese Blume aus den unterschiedlichsten Bedingungen hat entstehen müssen, damit es überhaupt möglich war. Also wenn also erst muss der Same da sein, dann muss Feuchtigkeit, Dünger und Wärme und zusammenkommen, damit die Blume sich entwickeln können. So kann man verstehen, dass alle Dinge überhaupt aus Ursachen und Bedingungen entstehen, wenn diese nicht zusammenkommen, dass sie jeweils so individuell, wie sie da sind, nicht haben entstehen können. Und dann kann man weiter sagen, also wenn man die Blume bloß als Blume so anguckt, dann ist das nichts weiter, ist eben eine relative Blume, ist erscheint einem als schön oder irgendwie. Und wenn man dagegen genau untersucht, dann kann man also eben sich selber zeigen, dass da eigentlich, man kann das in Teile zerlegen, in Gedanken, und sehen, dass also die, das, was wir als Blume bezeichnen, eigentlich nicht da ist, dass da keine Blume als Ganzheit, irgendwie Einheit irgendwo existiert, dass das eine Fiktion ist. Und insofern wird diese Blume zu einem symbolischen Lehrer dafür, uns relative, den relativen Aspekt und den absoluten Aspekt beide zu zeigen. In der gleichen Weise, was immer an Erscheinungen auftaucht und Ereignissen auftaucht, wenn man darüber nachdenkt, dann kann man eben den relativen Aspekt daran verstehen und den absoluten Aspekt, wie, also die Erscheinungsweise und die Seinsweise der Dinge kann man an allen Erscheinungen studieren. Insofern werden alle Erscheinungen ganz generell eben zu einem symbolischen Lehrer, einem Guru. Oh ja. Zum Beispiel, wenn man einen, in gleicher Weise mal einen Feind sieht, wenn man jemanden sieht, der uns feindlich gesonnen ist, dann wird dieser Feind selber, das Sehen dieses Feindes, wird zu einem Lehrer für Geduld.
Ne?
Zum Beispiel auch so, jetzt ist der Tag zu Ende gegangen, jetzt ist im Augenblick ist Nacht und diese Nacht wird auch zu Ende gehen, es wird wieder Tag werden, und wenn man darüber nachdenkt, sieht man, dass es sich von Augenblick zu Augenblick verändert und nicht in einem Moment stehen bleibt, sondern dass eben alle Dinge unbeständig sind, und so wird also Tag und Nacht zu einem Lehrer für Unbeständigkeit. Aus diesem Grunde hat zum Beispiel Milarepa gesagt, dass für ihn Bücher schon in den, die, also dass seine Bücher eben alle Erscheinungen sind, dass für ihn die Erscheinungen als Bücher ausreichen. Wenn wir in dieser Weise, wenn wir in dieser Weise alles, was unsere Sinneseindrücke sind, von Form, Klang, Geruch, Geschmack und Berührung, wenn wir diese genau untersuchen auf relativen Aspekt, wie sie erscheinen und wie sie wirklich sind, dann werden alle diese Erscheinungen zu einem großen Buch, das uns die Natur der Dinge erklärt, in ihrer relativen und absoluten Sicht. Und das ist ein Buch, wo einem die Augen nicht wehtun. Oh ja. Darüber hinaus gibt es also gerade heutzutage eben eine zahllose Vielfalt von Maschinen und Fernsehen und Tonband und alles Mögliche an Geräten, Erscheinungen darstellen, die für einen zu einem Lehrer werden können, die einem was zeigen können. Deshalb, wenn Milarepa also sagt, dass für ihn die Erscheinungen selbst als Buch völlig ausreichen, wenn wir das so gehört haben, dann ist es nötig, dass wir darüber nachdenken und überlegen, wie kann das sein, ne? Reicht das für uns aus? Ne? In welcher Weise reichen die Erscheinungen für uns aus als Buch, als Erklärung? Oh ja. Und die vierte Art von Guru oder von Lama ist der letztendliche, der eigentliche Lama, der Dhammakaya.
Tönda çukur lama de karırası ne ngaran su sen bir ne yok sadong yer ne ba. Dehi ne bu tonto na te tönda çukur lama.
Die Bedeutung davon ist, dass dann, wenn wir die Grundnatur des unseres Bewusstseins, unserer Bewusstheit, die die Buddha-Natur darstellt, wenn wir die erkannt haben, dann ist es den Dharmakaya, der die eigentliche, der eigentliche Lehrer darstellt. Warum ist das so? Weil eben die Grundnatur unseres Bewusstseins und die Buddha-Natur, die Buddha-Natur ist und das, das Bewusstsein aller Buddhas und das Bewusstsein der Gurus eben in ihrer Essenz eben als Dharmakaya in alle Klarheit und Leerheit untrennbar sind und unterschiedlos sind. Ne? Also unser Bewusstsein in Natur ist Klarheit und Leerheit und das Bewusstsein von Buddhas und Gurus ist auch Klarheit und Leerheit und in diesem Aspekt sind sie als Dharmakaya unterschiedslos. Wenn man diese vier Arten von Gurus, die dargestellt wurden, betrachtet, dann sind die ersten drei Arten sind relative Gurus. Und die letzte, das ist eben der eigentliche, der absolute Guru.
Oh.
Und deshalb hat Milarepa gesagt, in seinen Liedern, als Guru reicht der eigene Geist. Und das ist deshalb so, weil der eigene Geist ist eben von Grund, ist es Klarheit und Leerheit oder Weite und Bewusstheit untrennbar verbunden. Und wenn man diese Bedeutung verstanden hat, dann, wenn man diese Grundnatur des Geistes verstanden hat, dann wird das eigene Bewusstsein zum Lehrer. Und so, deshalb ist es da so, dass wenn die Natur des eigenen Bewusstseins zu verstehen, ist es dasselbe wie dem eigentlichen, dem letztendlichen Lama zu begegnen. Deshalb ist es nötig, Mittel zu finden, um diesem absoluten Lehrer zu begegnen. Oh ja. Und dieser eigentliche Guru, der eigentliche Lama, der ist nicht außen irgendwo zu finden, sondern im eigenen Bewusstsein. So ist das. Aber wir wissen doch nicht so viel zu ihr. Warum wir hier nicht sitzen? Der Jena Yang, der lange Tage hat so Mangbo den da wo man wo hakona den den ganze den da den jemade
kenne
und zwar wollte ich mal fragen, das ist wenn die Milarepa sagt, ist aber die Voraussetzung, dass er ja am Anfang einen Guru gehabt hat, nicht wahr, also ob da jetzt die Notwendigkeit, also persönlich habe ich das immer so verstanden, dass auf jeden Fall die Notwendigkeit besteht, zu einem erleuchteten Wesen Kontakt gehabt zu haben. Also irgendwie durch Übertragung, zum Beispiel durch Namen und Einladung oder eben durch die Zuflucht. Und dass man dann also eigentlich nur fähig ist, den eigenen Geist zu erkennen. Beziehungsweise auch, oder wenn man in früheren Leben entsprechende Verdienste angesammelt hat, dass das dann ausreicht, wenn man also jetzt wiedergeboren ist, dass dann das in der Vergangenheit dann noch wirkt. Aber dass man ohne den Kontakt zum Buddha und Dharma, also dass man ohne diesen Kontakt eigentlich nicht die Klarheit des Geistes erkennen kann. Und da wollte ich mal fragen, wie das ist, ob ich da das richtig denke, wie es falsch ist.
Korang la sambatik duk te de Milarepa sungkol den da boyina yang Milarepa dangpo kap so lama chik la ten tenpa mapap da bo mapa la mampu te zang dangpo den Korang Lindabha Samgata in Ngönchi, in Gebel Bakchak Mangpo Mena, denne Dangpo Chö, Dampo Chö Dang Lama Chik Kangsaki Lama Chik La Yabu Ten Gogido. Der Samba, der geht damit.
Der ja, oder? Der ist ja Samba, ja.
Das ist ein richtiger guter Gedanke.
Das ist ein guter Gedanke.
Der kann sich über Lama leer, Dampo, Betin, Gogendo, Temba, der, Temba, Tanji, Pingemare, da der Lama Kaki in der Dogo.
Ah, ja. Es ist so, wenn du sagst am Anfang, dass man sich eben auf einen individuellen, auf einen, also ein einzelnen, ein Individuum, als Lama-Individuum stützen muss, ne?
Ja.
So, dann das allein sich, bei ihm zu sein, ne? Das alleine reicht nicht aus, sondern man muss genau das tun, was er sagt. Ne? Und wie man eine solche Verbindung herstellt mit einem Guru, das kann man sehr gut an dieser Lebensgeschichte von Milarepa sehen, und es ist wichtig, dass man die immer wieder und wieder liest. Ne? Es gibt einige Leute, sagt man, die Geschichte von Milarepa gehört oder gelesen haben und dann verstanden haben, dass er eben hat keine Arbeit, hat sonst nicht gearbeitet, ne? Hat sich nur zurückgezogen und dann eben sagen, also ich werde auch nichts arbeiten, und sagt, das ist nicht, da hat man es nicht richtig verstanden, sondern man muss wissen, dass eben diese Zeit, wie sie damals bei Milarepa war, jetzt so nicht ist, und dass man auch nicht in der Lage ist, es so zu machen wie Milarepa. Ne? Sagt es zu der Zeit von Milarepa ist, also wie Milarepa, dass er eben alle weltliche Belange Arbeit aufgegeben hat und sich also nur zurückgezogen hat in Retreat und der Meditation gewidmet hat, da gab es also viele, viele, die das so betrieben haben zu der Zeit, ne? Das war aber die damalige Zeitsituation. Heute ist das so nicht möglich. Heute ist es besser, sagt Rinpoche, wenn man während der Arbeit meditieren kann. In der Weise also zu arbeiten, und nachdem man die Instruktionen gefragt hat, die Anweisungen erhalten hat, wie man meditieren kann, dann während der Arbeit und durch die Arbeit, mit der Arbeit zu meditieren, dafür gibt es eben sehr viele Beispiele, gerade unter den indischen Siddhas, ne, die, dass sie während der Arbeit Erleuchtung erlangt haben, Erkenntnis erlangt haben. Da gibt es eine Geschichte von einem Guru in Tibet, der hat drei Schüler gehabt, also von drei Schülern wird berichtet, von den einen hat er in die Berge geschickt zum Meditieren und in der Höhle, und einen hat er zum diese Funktion, die haben wir jetzt nicht so, aber das ist derjenige, der das ganze Geld verwaltet und eigentlich die Einkäufe regelt und so weiter, also der über die in einem Kloster oder einer Gemeinschaft sich um die finanziellen Belange kümmert und dem Koch oder dem Einkäufer das Geld gibt für dies und jenes, ne? Also diese Aufgabe dem hat dem einen zugewiesen, und der dritte war Koch, ne, selber. Und dann haben sie sich nach einer Weile wieder getroffen und haben ihre Erkenntnis verglichen, und dann war es so, dass der Koch die tiefgründigste Erkenntnis gewonnen hat.
Den Jungs, der Karasana, Jigs, Sidu Naransana, Leka danyambo gom jamna nga gom chen yin sanpa nga jya yung mare. Yin chen jang gom chen yin sanpa ntongka yung mare. Sa tsaiwa la soba. Ten trapo. Mangpo yung ka yung mare. Nga jya yung mare. Tene ten yin di togon tako yung mare.
Robert denkt, selber sagt er, also persönlich ist er der Meinung, dass es während der Arbeit zu meditieren eigentlich die beste Art und Weise ist. Dann kann es nicht passieren, dass wenn man in die Höhle geht und so nur meditiert, dass man selber meint, auch jetzt bin ich jemand, der ein großer Meditierer, ne? Und dass man in Stolz sich verhaftet oder dass andere einen sehen und meinen, oh, das ist jemand, der unheimlich gut meditieren kann und dann viele kommen, die sich verbeugen und niederwerfen und sowas machen, dass man darauf dann stolz wird, ne? Und wenn man während der Arbeit meditiert, dann kann sowas alles nicht auftreten.
Oi.
Noch Fragen?
Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Sachen so wie die Meditation und so funktionieren, aber gleichzeitig finde ich das auch komisch, so morgens liegen. Und ich empfinde es auch als eine Trennung von den anderen Leuten, die das alle nicht machen. Und die das auch noch komisch finden.
Also, denn da wo Ganga Döner, denn Gom Jabna, de Trevo Yabo, Jungage Yije Yo, Morangla. Jinang, de Gom Jabna, de Zoba, de Ken Sabuji, Jungle, denn Michenda, de Gom Jab Hamakova de la Jepashita Jungle, Michenda, de so Gom de Ken Sabuji, de Samgedrückten. Der Nalang da, der Nalang Gomjab gehen, der Namtok jener, der Nalang mit Jebachin, der da wo Zauber Jungere, kein Sabuchi, glaube ich.
Moran Gomja.
Really? Jinang de Rangrangi Latana, Koran zu Konsulatana, Rangrang de Kensabuchik so gerät. Yabo Kensabo da, but it's a
Yam Kabana.
I don't wish enough for my room. Kann es in der Milch enden, Rang da, Tanda, Nummer, Kangan, Chikba, Jabo, Samchen, Mimang, Chikba, Jabo, da, Tanda, Gomjab, hier in der, da, Min Jabo, Chik, so, gell.
Te, Jungre, Mumen, Dikte, Jinkawa, Dikte, Mumen, Namdo, Namdo, Juru, Namdo, Juru, Kareso, Kensabo, Sena, Sabo, Jabo,
ja, er sagt, das kommt vor sowas, ne? Das ist dann, wenn man eben, also vorher hat man sehr viel, also diese Gedanken, ne? Die sich mit die ganzen Konzepte und Gedanken sind eben bezogen auf die Welt, so auf diese vergängliche Welt, ne? In der wir aufgewachsen sind, ne? Da beziehen sich unsere Vorstellungen und Gedanken überhaupt darauf, ne? Und wenn wir also anfangen, so etwas zu tun wie Meditation, ne, dann wandelt sich das allmählich um, ne, und dann kommt so ein Gefühl, wie dass es komisch ist, ne, und dann hat es jetzt in so ein Wortspiel also verwandelt, ne, dass dieses Komische dann in also etwas Besonderes wird, ne, das, also wenn man das weitergeht, ne, dass das etwas sehr Besonderes daraus wird.
Ne.
Zum Beispiel, wenn man träumt, wenn man also den Traum nicht erkennt im Traum, dann ist das also überhaupt nichts Erstaunliches, dann verwundert da nichts daran, dann passiert halt so alles Mögliche, ne? Und in dem Augenblick, wo man jetzt auf einmal merkt, ach, das ist ja ein Traum, ne? Dann werden diese ganzen Erscheinungen werden etwas sehr Komisches. Ne? Ja, zum Beispiel am Anfang ist es so, da ist man selber da, ne, sind andere da, ne, und da ist überhaupt nichts irgendwie Besonderes, was einen stört oder einem auffällt. Und auf einmal, wenn man entdeckt, dass das ein Traum ist, dann sieht man, die anderen sind nicht wirklich da, man selber ist nicht wirklich da, die Erscheinungen sind nicht wirklich da. Und trotzdem kommt es mir so vor, sehe ich es, als ob sie wirklich da sind. Ne? Das ist ungeheuer komisch. In der gleichen Weise kann man darüber denken, dass also eigentlich die Erscheinungen alle nicht wirklich da sind, dass da eigentlich keine Realität da ist und trotzdem relativ erscheinen sie so, als ob sie da sind. Ne? Und das ist etwas außerordentlich Komisches. Ne? Von Milarepa selber gibt es so einen Ausbruch, da sagt er, dass, wenn man sich auf die gesamte Erscheinungswelt bezieht, sagt er, dass es, obwohl es nicht, indem es eigentlich nicht ist, erscheint es. Das ist außerordentlich wunderbar und seltsam.
Ich glaube, sie meint ja auch noch was anderes. Ja. Diese, das, was ich auch empfinde, diese Trennung von dieser formalen Meditation, speziell also auch im tibetischen Buddhismus, diesen ganzen Thomas und was es alles gibt, Offerings und so. Und Dagya Bonsushi sagte vor kurzem auch, dass das viel Schnickschnack bei ist, ja, bei dem tibetischen Buddhismus. Ne? Ja. Und ob das unbedingt sein muss, ob man dann nicht also, eine Form für finden kann, die weniger
uns trennt von unserer Umwelt hier in Deutschland.
Trupa Chimbo Yopa, Dupa, Tele Dupa, Trumi Jinyam Yamba Yasa Chimbo Yas.
Oh, yeah.
Tele Trujesigo. So the Toma Jacimbo Chuse, Jacimbo Guba de la Trujes. The name Chimbo Mugova, the Trumi. Saying the Trumi, Rab the Trumi, Sigi de la Tene, so the Toma Mugova, Remba Mambo Yas, Remba Yasa Jurite.
Da muss man wissen, sagt Ramaji, dass im Vajrayana gibt es sehr verschiedene Weisen, die Dinge zu tun. Ne? Es gibt eine Weise, die ist mit sehr viel Aufwand, sehr viel verbunden. Ne? Ja, Schnickschnacken, also nicht das richtige Wort dafür, aber es ist einfach mit viel Aufwand, ne? Auch viel Aufwand getrieben. Man kann es also mit großer Anlage, mit vielen Opferungen, Thomas und diesen und jenem, ne? Und in groß, breit angelegt. Ne? Und dann gibt es die zweite, eben ohne Aufwand, und dann ohne viel Aufwand, mit ganz wenig Aufwand und mit ganz, ganz, ganz wenig Aufwand. Es gibt sehr verschiedene Stufen davon. Diesen Unterschied muss man kennen. Oh ja. Und man muss weiter wissen, dass das eben ein, auch Mittel sind. Ne? Dass also am Anfang dieser ganze Schnickschnack, diese verschiedenen Sachen, die man macht, diesen Aufwand eben das Mittel dazu sind, dass man allmählich immer weniger und weniger braucht. Ne? Und einen letztlich dazu hinführen, zum Schluss eben keinen mehr zu brauchen. Ne? Es ist sehr schwierig, sagt Dhammo Chö, ohne großen Aufwand, ist eben ohne viel zusätzliche Mittel, das gleich verstehen will, wie es also ganz schlicht und einfach ist, ne, die Simplizität so für sich zu erkennen. Das ist schwierig. Und deswegen ist es ein abgestufter Weg von Mitteln, dass man das allmählich immer mehr verringert, den Aufwand, den man treibt, und dann zum Schluss dazu kommt, das so ganz einfach und schlicht, wie es unkompliziert, wie es ist, zu verstehen. Ne?
Mhm.
Und so ist es zum Beispiel so, wenn letztes Mal also dieses Toma da oben nimmt, das ist also ein Amitabha-Toma, und dann darunter, das sind Tomas, die Opferungen darstellen, symbolisieren. Und wenn man das weiß, dann ist am Anfang ist es sehr schwierig, ohne irgendeine Grundlage, irgendein Objekt, überhaupt ganz ohne Objekt zu meditieren, ist es sehr schwierig. Deswegen ist es am Anfang einfacher, wenn man sich also wenn man gar nicht weiß, was überhaupt, auf was man meditieren soll, wenn man sich etwas dahinstellt und sagt, also okay, das ist jetzt, das soll jetzt Amitabha sein als Symbol, und dann darunter angeordnet, das sind die Opferungen für Amitabha, so, dann ist es leichter, wenn man dann meditiert, sich das vorzustellen und in dieser Richtung die Meditation zu entwickeln. Wenn man dann so weit ist, dass man aufgrund dieser Mittel, der äußeren Hilfsmittel und Meditationsobjekte gut meditieren kann, dann kommt es auch später so, dass man also ganz ohne irgendetwas einfach sich Amitabha so im Raum vorstellen kann. Und in gleicher Weise ist es zu verstehen, wenn also alle anderen Opferobjekte, die da sind, oder von diesen Trompeten, ne, wenn man solche Trompeten bläst und so weiter, diesen Klang erzeugt, dann ist es alles ein Mittel, ein äußeres, eine äußere Grundlage dafür, sich vorzustellen, dass all diese Dinge Opferungen an die Buddhas und an die Bodhisattvas darstellen, dass etwas aufgrund dessen diese Vorstellung leichter entstehen kann. Deswegen ist ganz allgemein so, dass wenn immer also da irgend so eine Zeremonie abläuft und zum Beispiel solche Trompeten geblasen werden, diese Jaling geblasen werden, dann dass es zu dem Zeitpunkt im Vajrayana eigentlich immer notwendig ist, dass man dabei eben meditiert, ne? Dass man die verschiedensten Sachen, auf die man dabei meditiert, ne? Dass man das als Mittel zur Meditation benutzt.
Romulus of a tongue, yeah, but then the gum jar to be said, gom tu zu ren bo me pa te ne pe ku yo
cho cho ka ta ka zu pa
pa kap kap zu cho ka ta tong ja len ta ni an pa ta ne gom ja te ni se du ne ya pu yo
zum Beispiel ist das so in so einer Puja so, dass man also dann eine Zeit lang die Puja rezitiert, dann wieder da Musik macht und dann wieder eine Zeit lang zwischendurch nur einfach ruht und so, wenn man sowas macht, so abwechselnd, dann wird die Meditation sehr gut. Und so, wenn man von den Dingen wie den sechs Yogas von Naropa spricht, die eben Mittel dazu darstellen, in einem Leben, zu einer Lebzeit, in einem Körper eine Erleuchtung, vollkommene Erleuchtung zu erlangen, dann sind das Mittel, in denen es also nicht irgendwie nötig ist, dass man äußeren Aufwand betreibt. Ne? Und so wie Milarepa das getan hat, sondern in einem Leben Erleuchtung erlangen kann. Das ist dann spielt sich ohne äußere Veranstaltung ab.
Dorna tanda e yok de yala tena tuche tume kinte tume rabde tume ye yere ba yere so wo tene range me pa tan de inde nya min so chu yere sa ta chik de tuche ya go go mare tuche na maga na ta chik de tuche go go mare tume zo ma tam na tuche zo chu yere sa ka za de lo so de tene nya min so chu.
Oh ja, ganz allgemein wollte ich noch dazu sagen, um dieses das so abzurunden, wenn man diese vier Stufen unterscheidet, also mit viel Aufwand, mit nicht viel Aufwand, mit wenig Aufwand und mit ganz, ganz wenig Aufwand, ne, dann ist es nicht so, dass man sagen muss, also jemand muss unbedingt das und das tun. Man muss jetzt diese Sache machen und dann diese und so, ne? Sondern wenn jemand dieser ganze Aufwand nicht gefällt, diese ganze Veranstaltung so nicht passt, dann kann das auch ohne das probieren, und wenn jemand es ohne nicht schafft, dann kann das auch mitprobieren, ne? Und das ist ganz allgemein kommt es auf die eigene auf die eigene Wünsche, auf die eigene Bedürfnisse an dabei.
Dann natürlich, ich hätte die Tempo, die ich kalle kabule mache, ich hätte die Tempo, die ich in den Jahren nicht kapso kalle kabule mache. Karasana, Tamanda, Mambu, Jure, Tabjik, Jansu, Lama, Tabna, Tabjin, Jansu, Lama, Tugure. Rüber?
Jure.
Den Hindu.
Und Ramji sagt, abgesehen davon, dass es, was das Dharma anbetrifft, ne, das Dharma ganz allgemein anbetrifft, abgesehen davon, dass es sehr schwierig ist, Vertrauen in das Dharma zu erlangen, ist es so, dass wenn man einmal festes, unverrückbares Vertrauen in das Dharma hat, die reine Praxis selber ganz einfach ist. Wenn man es mit dem einen Mittel nicht schafft, dann nimmt man ein anderes Mittel und es findet sich das rechte Mittel zu praktizieren. Zum Beispiel, wenn man den Hinayana-Weg gerne mag, dann kann man Hinayana praktizieren. Wenn man Mahayana mag, Mahayana. Wenn man Vajrayana gerne mag, sich dafür interessiert, kann man Vajrayana praktizieren. Wenn man im Vajrayana diese ganzen äußeren Sachen, diesen Schnickschnack nicht mag, dann kann man das ganz ohne machen oder in diesen vier Abstufungen, wie er es gesagt hat. Ne? Man kann das letztlich so tun, wie es für einen selber richtig ist. Ne? Oder auch so, wenn man gerne während seiner Arbeit, seiner alltäglichen Arbeit in dieser Welt meditieren möchte, wenn man daran Freude hat, dann kann man es so machen. Wenn man daran, wenn einem das so nicht passt und man hat die günstigen Bedingungen zusammengesammelt, dann kann man auch alles erstmal sein lassen und 3 Jahre zum Beispiel in den Retreat gehen oder so. Ne? Das kann man ganz so machen, wie es wirklich einem entspricht. Mutti meint, jetzt ist es ganz gut, wenn wir ein bisschen meditieren.
Tene tereng o ni ji ke ne gom na. O ni ji ke ne se je te. Nam to. De pa de se son sa pa ma un pa de de se sa pa nam to. Ka ye ma sa pa. Se ra ma to ke. Se ma ju ra ma to ke.
Und damit gesagt, was wir heute Abend meditieren sollten, ist das, was man das Essentielle des der Shamatha, die das Ruhen in der Essenz nennen kann. Das ist, wenn dass man sich sagt, also dass man den Gedanken nicht in die Vergangenheit, was eben schon passiert ist, was abgeschlossen ist, abschweifen lässt und auch nicht in die Zukunft, was noch nicht eingetreten ist, sondern dass man es ganz einfach so in sich ruhen lässt, Bewusstsein.